Das Internet der nächsten Generation oder warum wir das Problem der Gleichzeitigkeit lösen müssen. Eine Kernidee aus dem Buch Das Metaverse von Matthew Ball. Wahnsinn, wie schnell man sich an technologische Innovation gewöhnt. Ich erinnere mich noch an die Zeit, in der mein Leben ohne Internetverbindung funktionierte. Und dann ging's irgendwann los. Klobige Modems mit kakophonisch piependem Einwahlton, sperrige HTML-Websites, E-Mail-Programme und Foren. Dann kam die Revolution der totalen Vernetzung mit Highspeed-WLAN, Social-Media-Plattformen, Smartphones und Streaming. Heute ist dieses Internet nicht mehr wegzudenken. Wie soll ich denn sonst meine zerstreuten Kontakte pflegen oder den Weg durch die Großstadt finden? Aber hast du schon mal darüber nachgedacht, dass das auch nur eine Zwischenstufe ist? Daran, dass wir vielleicht schon bald den nächsten Entwicklungsschritt erleben? Die Rede ist vom sogenannten Metaverse, einem Internet, das wir nicht nur von außen angucken, sondern von innen erleben. Einer virtuellen Welt, in der wir uns mit 3D-Brillen und selbstgestalteten Avataren bewegen und in der wir theoretisch alles machen können, interagieren, spielen, einkaufen und so weiter. In unserer Buchvorlage beleuchtet der Autor Matthew Ball viele spannende Aspekte dieses zukünftigen Internets. Wir konzentrieren uns im folgenden Blink auf einen davon, die größte technische Hürde auf dem Weg ins Metaverse. Aber eins nach dem anderen. Bevor wir ins Detail gehen, befassen wir uns jetzt erstmal mit der Geschichte hinter der Idee. Weißt du, wo das Wort Metaverse herkommt? Die meisten dürften den Begriff das erste Mal im Juli 2021 gehört haben. Damals verkündete Facebook-Chef Mark Zuckerberg, er werde seine Social-Media-Plattform zu einem Metaverse-Unternehmen ausbauen. Ein paar Monate später änderte Facebook seinen Namen zu Meta Platforms. Doch Zuckerberg hat das Wort nicht einfach erfunden, sondern aus einem Buch übernommen, aus dem Science-Fiction-Roman Snow Crash von 1992. Dessen Autor, Neal Stephenson, gab zwar keine strenge Definition vor, aber er skizzierte eine permanent zugängliche virtuelle Welt, in der Menschen Zeit verbringen, arbeiten, spielen, Kunst rezipieren und viele andere Dinge tun können. Das ist ziemlich genau das, was sich die Welt unter der Zukunft der virtuellen Vernetzung vorstellt. In Stevensons Metaversum gab es nämlich The Street, eine Straße, die einmal rund um einen virtuellen Planeten verläuft und von 15 Millionen menschengesteuerten Avataren bevölkert wird. Er war nicht der Erste, der einen solchen virtuellen Begegnungsraum imaginierte. In einer 1950 veröffentlichten Kurzgeschichte von Ray Bradbury werden zwei Kinder in einer virtuellen Kindertagesstätte betreut, die irgendwann deren wirkliche, also analoge Lebensrealität ersetzt. 1984 beschrieb William Gibson in seinem Roman Neuromancer eine einvernehmliche Halluzination, die er Cyberspace nannte. Und in dem Buch Ready Player One von 2011 verbringt der Hauptcharakter einen Teil seiner Zeit in einer immersiven Virtual Reality namens The Oasis. Kurz, die Vorstellung einer interaktiven virtuellen Realität fasziniert uns schon länger. Aber wie wird das echte Metaverse aussehen? Das kann natürlich niemand genau voraussagen, aber Matthew Balls Buch liefert ein paar Prognosen. Sicher ist, dass das Metaverse virtuelle 3D-Welten enthalten wird, also computersimulierte Umgebungen. Diese Welten können entweder reale Orte 1:1 reproduzieren, sie auf kreative Weise abwandeln oder komplett neue fiktive Umgebungen entwerfen. Du hast richtig gehört. Welten. Mehrzahl. Genau wie das Internet wird auch das Metaverse unzählige virtuelle Räume enthalten, in denen sich quasi unendlich viele Nutzer tummeln. Die Dreidimensionalität dieser Welten spielt eine Schlüsselrolle und wird vermutlich ganze Lebensbereiche auf den Kopf stellen. Zum Beispiel die Bildung, die bislang so gut wie kaum von der Digitalisierung profitiert hat. Man denke nur an die Covid-19-Pandemie und die desaströsen Versuche, Schüler in Zoom-Calls zu unterrichten. Das Problem ist, dass Kinder beim Lernen am Bildschirm nicht direkt mit ihren Lernbegleitern und Mitschülern interagieren. Das wird sich im Metaverse ändern. In dessen simulierten 3D-Welten werden Schülerinnen aus aller Welt in virtuellen Klassenräumen sitzen und einander direkt in die Augen blicken. Eine weitere Eigenschaft des Metaverse ist die Interoperabilität. Das heißt, Nutzer müssen in der Lage sein, ihren virtuellen Content von einer Welt in die andere mitzunehmen. Stell dir vor, du kaufst dir ein cooles Outfit in Minecraft. Dann willst du diese Kluft auch in der Spieleplattform Roblox tragen und dort vielleicht mit einer Mütze kombinieren, die du im Fußballspiel FIFA gekauft hast. Analog dazu sollte man auch deine Leistungen, Spielstände und Guthaben in allen virtuellen Welten anerkennen. Womit wir bei der wohl wichtigsten Eigenschaft des Metaverse wären, der Synchronizität, der Gleichzeitigkeit. Das Metaverse soll eine reibungslose und simultane Erfahrung sein. Niemand hat Lust auf nervige Zeitverzögerungen und eingefrorene Bilder. Du willst in Echtzeit mit anderen Menschen interagieren. Dafür müssen alle Metaverse-Nutzer in Sekundenbruchteilen gewaltige Datenmengen übermitteln können. Und genau da wird's knifflig. Jetzt könntest du sagen, wo genau liegt denn das Problem? Die Internetverbindungen werden doch rund um den Erdball ständig schneller. Und doch gehört die Synchronizität zu den größten Hürden auf dem Weg ins Metaverse. Ich erkläre es dir an einem Beispiel. Eines der technisch eindrucksvollsten Spiele unserer Zeit ist streng genommen gar kein Spiel. Du musst darin keine Gegner ausschalten, Punkte sammeln oder auf sonstige Weise gewinnen. Stattdessen besteht dein einziges Ziel darin, ein virtuelles Flugzeug zu steuern. Darin, es sicher in die Luft und später zurück auf die Erde zu bringen. Dazwischen musst du mit der Flugverkehrskontrolle kommunizieren, den Treibstoff im Blick haben und die Flugroute einhalten. Das Spiel heißt Microsoft Flight Simulator, kurz MSFS, und besticht durch seine Liebe zum Detail. Die Größe der Spielumgebung entspricht exakt den Dimensionen unseres Planeten, also einer Oberfläche von 500 Millionen Quadratkilometern. Darin befinden sich 2 Billionen individuell gerenderte Bäume, 1,5 Milliarden Gebäude und so gut wie alle Städte, Straßen und Landschaften der Welt. Alle diese Elemente sind so lebensecht wie möglich nachempfunden. Du kannst also buchstäblich an deinem Zuhause vorbeifliegen. So viel Detailreichtum erfordert immense Rechenleistung. Die virtuelle Karte von MSFS allein umfasst ein Datenvolumen von, jetzt bitte kurz festhalten, 2,5 Petabytes. Das sind 2,5 Millionen Gigabyte und unendlich viel mehr, als sich auf einem einzelnen Endgerät speichern ließe. Genau darum ist MSFS ein Online-Spiel. Die gigantischen Datenmengen liegen auf den Servern von Microsoft. Du als Nutzer lädst nicht die gesamte Karte herunter, sondern immer nur jenen Teil, den du gerade durchfliegst. Dabei passt MSFS deine virtuelle Flugumgebung in Echtzeit an tatsächliche Wetterverhältnisse an. Es aktualisiert Windgeschwindigkeiten, Niederschläge und Flugverkehrslagen. Abgefahren, oder? Stell dir vor, du überfliegst im Spiel den Golf von Mexiko. Währenddessen braut sich draußen in der echten Welt direkt über Florida ein Wirbelsturm zusammen. Dann kannst du dein virtuelles Flugzeug direkt in den Orkan hineinsteuern. Also, wenn du dich traust. Wie gesagt, das Spiel ist super realistisch. Das heißt auch, dass du nicht an beliebige Orte auf dem Planeten teleportieren kannst, sondern alle Distanzen wie echte Piloten in normaler Fluggeschwindigkeit zurücklegst. Darum müssen die Server immer nur Fragmente des gesamten Datenvolumens übertragen. Die Sache ist bloß, das wird im Metaverse nicht mehr funktionieren. Dort werden die Nutzer erwarten, dass sie jederzeit komplett frei entscheiden können und dass sich ihre Umgebung in Echtzeit an ihre Entscheidungen anpasst. Sprich, wer im Metaverse den Flight Simulator spielt, will sich nach Belieben in ebenso perfekt gerenderte Umgebungen teleportieren können. Die Voraussetzung dafür ist ultraniedrige Latenz, also ein minimaler Zeitversatz zwischen dem Senden und Empfangen von Daten. Kennst du das, wenn sich beim Videostreaming Bild und Ton verschieben? Macht einen wahnsinnig, oder? Keine Sorge, das geht allen so. Wir Menschen sind extrem intolerant, was Asynchronität angeht. Es stört uns bereits, wenn der Ton mehr als 90 Millisekunden zu früh oder mehr als 185 Millisekunden zu spät kommt. Im Gaming-Bereich ist die Toleranz sogar noch niedriger, weil die Latenz zwischen Klick und Reaktion oft spielentscheidend ist. Gelegenheitsspieler verlieren bei etwa 110 Millisekunden die Geduld. Besonders Ambitionierte kriegen schon bei 50 Millisekunden die Krise. Womit wir wieder beim Kernproblem wären. Ja, das Internet ist heute wahnsinnig schnell. Und trotzdem brauchen Daten eine gewisse Zeit, um von einem Punkt zum anderen zu gelangen. Die typische Übertragungszeit zwischen zwei beliebigen Städten beträgt ungefähr 35 Millisekunden, was ja noch unter der Frustrationsgrenze geübter Gamer liegt. Aber oft wird diese Schwelle überschritten. Zum Beispiel während der Stoßzeiten zwischen dicht bevölkerten Metropolen wie San Francisco und New York. Dann müssen die Daten noch von den Verteilern zu den Nutzern gelangen, was je nach Bevölkerungsdichte und Infrastruktur nochmal Zeit schluckt. Zum Beispiel macht es einen großen Unterschied, ob Kupferkabel oder deutlich leistungsfähigere Glasfaserkabel anliegen. Es ist doch so, gute Kommunikation basiert auf Feinheiten, auf all den flüchtigen Nuancen der verbalen und nonverbalen Kommunikation. Und da ist Latenz ein Dealbreaker. Wir wollen entweder natürlich miteinander interagieren oder gar nicht. Aus genau diesem Grund brechen wir ruckelige Videoanrufe ab. Darum wird die Datenübertragung der Zukunft deutlich schneller sein müssen, und zwar nicht nur innerhalb eines Landes, sondern rund um die Erde. Um dieses Problem wirklich zu lösen, müssen wir bessere Kabel entwickeln. Und die müssen wir erstmal verlegen. Und das heißt, wir müssen sie an allen möglichen Verkehrswegen, Naturschutzgebieten und geografischen Hindernissen vorbeiführen. Das wird teuer und zeitaufwendig. Hinzu kommt, die Latenz ist nur eines von vielen Hindernissen auf dem Weg zu einem echten Metaverse. Heißt das also, wir sind noch ein gutes Stück vom Metaverse entfernt? Mit Sicherheit. Aber die spannende Frage lautet doch, wie verändert sich die Welt, wenn es irgendwann wirklich kommt? Ich habe vorhin schon erwähnt, dass das Metaverse den ganzen Bildungsbereich verändern könnte. In Zukunft sitzen Lernende vielleicht in realistisch simulierten virtuellen Klassenzimmern, egal wo sie sich gerade in der analogen Welt befinden. Aber das Metaverse kann noch viele andere Lebensbereiche revolutionieren. Nimm das Beispiel der körperlichen Ertüchtigung. Schon heute fahren Hobbysportler auf Hometrainern durch virtuelle Waldlandschaften oder sammeln in virtuellen Fitnessspielen Punkte. Das Metaverse würde das alles auf eine andere Stufe heben. Du steuerst dein Fahrrad irgendwann womöglich mit einer VR-Brille über, sagen wir, einen Wüstenplaneten aus dem Star Wars-Universum. Oder denk an das Thema Dating. Wie wär's, wenn wir in Zukunft nicht mehr stumpf nach links oder rechts wischen und Menschen nach oberflächlichen Kriterien bewerten, sondern uns zumindest mal auf ein unverbindliches virtuelles Abendessen einlassen? Keine Frage, das Metaverse hat das Potenzial, unzählige Bereiche unseres Lebens zu verändern, von der Filmbranche über Veranstaltungen wie Konzerte bis zur Werbung. Noch ist die virtuelle Technologie nicht gut genug, um unsere Smartphones und Videospielkonsolen zu ersetzen, aber das ist wohl nur eine Frage der Zeit. Danke fürs Zuhören. Ich hoffe, du mochtest diesen knackig kurzen Blink. Wie gesagt, wir haben uns ganz bewusst nur auf einen wichtigen Teilaspekt des Metaverse konzentriert. Wenn dich das Thema interessiert, empfehlen wir dir die wirklich spannende und umfangreiche Buchvorlage.